Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramloh. Zu Gast ist
Christian Höppner. Er ist der Generalsekretär des Deutschen Musikrats und der Präsident des Deutschen Kulturrats. Herr Höppner, ich grüße Sie und alle, die uns zuhören.
Schönen guten Tag, Herr Ramloh.
Lassen Sie es uns jetzt und hier gleich regeln. Impfpflicht, ja oder nein? Ich sage nein.
Dann sind wir unterschiedlicher Meinung. Ich sage ja. Ich finde, wir haben lange genug darüber diskutiert und es gibt ja auch besorgniserregende Hinweise auf die neue Virusvariante in Großbritannien.
Da werden wir gleich einiges zu besprechen haben. Wir wollen hier die Themen des Tages diskutieren. Dazu gehört die Debatte im Bundestag, die ist gerade vorbei. Jetzt wird abgestimmt über die Impfpflicht in diesen Momenten. Bei uns ist Christian Höppner, der Generalsekretär des Deutschen Musikrats. Herr Höppner, jetzt im Moment im Bundestag wird nur untereinander ein bisschen geplaudert, weil es wird abgestimmt. Die Debatte um die Impfpflicht ist vorbei. Das hier hat Karl Lauterbach gesagt, der Bundesgesundheitsminister, heute in der Debatte.
Wir haben heute die Möglichkeit, 90% der Todesfälle, die vermeidbar sind, durch eine Impfpflicht zu vermeiden. Nutzen wir bitte diese Gelegenheit.
Das ist der Kompromissvorschlag, auf den sich Mitglieder der Ampel haben einigen können. Eine Impfpflicht ab 60 Jahren. Und Lauterbach appelliert hier an die Solidarität. Ist das ein gutes Argument so kurz vor knapp?
Ja, ob es jetzt im Moment hilft, weiß ich nicht. Aber ich bin auf jeden Fall ganz klar auch für eine Impfpflicht, weil ich finde, wir haben so viel Expertenwissen inzwischen und man darf es nicht zu sehr nur unter gesellschaftspolitischen Gesichtspunkten sehen. Ich finde sehr schön, dass das eine der wenigen Debatten ist. Ich habe das heute auch nur peripher wahrnehmen können, aber auch schon in vergangenen Zeiten, die sehr ernsthaft geführt wurden, was ich mir eigentlich auch für andere Themen wünschen würde. Und man merkt es auch daran, dass es innerhalb der Parteien durchaus gegensätzliche Positionen gibt.
Die gibt es auf jeden Fall. Höchstwahrscheinlich so weit zu sagen, dass es auch in der Ampel so viele gegensätzliche Positionen gibt, dass man sich eben auf nichts einigen konnte. Man braucht die Stimmen der Opposition. Und man appelliert eben, wie Karl Lauterbach hier, nicht nur an die Solidarität innerhalb der Politikerinnen und Politiker der CDU, sondern es ist ja auch schon eine gesellschaftliche Debatte, die hier nochmal geführt wird. Sie sagen, Sie sind für die Impfpflicht. Es gibt ja nun aber auch einige Argumente dagegen. Verfassungsgemäße Argumente, dann die Frage, ob sie überhaupt durchsetzbar ist, ob man sie in irgendeiner Form kontrollieren kann. Die Frage ist ja dann tatsächlich vor diesem Hintergrund, auch vor dem Hintergrund der Omikron-Variante, wie wir sie bisher kennen, ist da dieser Appell an Solidarität überhaupt noch, ich würde sagen, zielführend?
Also ich finde, man kann das nicht oft genug sagen. Das ist schon ein Stück Eigenverantwortung, die man mit sich trägt, aber auch Verantwortung für den anderen. Und all die Argumente sind ja auch immer wieder benannt worden. Und wir schieben immer wieder eine Argumentation, Grenze sozusagen oder einen Wall vor den anderen. Und das kommt nie zum Beschluss. Ich meine, die verfassungsmäßige Prüfung, die muss sowieso stattfinden, dann, ja, ob das verfassungsgemäß ist oder nicht. Aber ich finde, wir haben jetzt so viel hin und her gewogen und man kann jetzt nicht sagen, aktuell, weil die Omikron war, Variante jetzt nicht so gefährlich ist. Wir wissen ja nicht, was an Varianten auf uns zukommt. Und wir sind bisher immer hinterher der Zeit gewesen. Ich finde, wir haben jetzt genügend Zeit zum Diskutieren gehabt. Jetzt müsste mal eine klare Entscheidung her. Kann sein, dass ich vollkommen falsch liege, aber das ist mein aktueller Stand.
Wir haben heute Morgen auch mit Jörg Tremmel über das Thema gesprochen. Er ist ein Politikwissenschaftler, Professor für Politikwissenschaft. Wir haben über die Generationenverantwortung gesprochen. Und er sagt, es geht nicht nur um die Solidarität im Hier und Jetzt, sondern es geht auch um die Solidarität gegenüber zukünftigen Generationen. Er argumentiert zum Beispiel, wir hatten mal die Pocken, dann haben frühere Generationen Opfer gebracht, jetzt sind die Pocken ausgerottet. Daraus leitet Jörg Tremmel Folgendes ab.
Genauso sind wir verpflichtet gegenüber zukünftigen Generationen, aus meiner Sicht, durch eine Erhöhung der Impfquote, soweit es eben geht. Ich bin auch nicht für staatliche Zwangsmaßnahmen, aber offensichtlich geht es nicht mehr ganz ohne, weil die Leute nicht von selbst moralisch genug sind. Für zukünftige Generationen auch wirtschaftliche Schäden zu vermeiden.
Aber was ist Solidarität wert, wenn sie verpflichtend ist?
Aber ich würde noch mal korrigieren, weil es geht nicht um Zwangsmaßnahmen, es geht nur um eine Impfpflicht. Also es wird keiner gezwungen, sich impfen zu lassen. Das ist mir auch noch mal ganz, ganz wichtig, weil wir da an ungute Zeiten erinnern. Ja? Aber wir haben, das bin ich vollumfänglich bei ihm, wir haben eine Verantwortung gegenüber den nachwachsenden Generationen. Ich sehe es ja bei mir auch in der Familie, bei meiner Enkelin. Wo wachsen die denn eigentlich rein? Also wir müssen diesen Kreislauf versuchen zu durchbrechen. Ob es gelingt, weiß ich nicht, aber darin würde ich eine Möglichkeit jetzt sehen.
Aber tatsächlich Solidarität, die ist schon auch, ich habe ja nicht von Zwang gesprochen, sondern von Pflicht.
Er hat das auf den Wissenschaftler
bezogen. Ganz genau, ich weiß. Aber wenn wir über die Verpflichtung reden, ja, und wir haben ja jetzt schon viele Menschen, die sagen, ich will das nicht, aus welchen Gründen auch immer. Was ist deren Solidarität dann wert, wenn sie nicht echt ist?
Ja, die ist natürlich, das ist ja, das ist keine wirkliche Solidarität, aber ich meine, wir werden in unserer Gesellschaft niemals einen Konsens in der Richtung hinkriegen. Deshalb, ich glaube wirklich, um Schlimmeres zu verhindern, und ich meine damit nicht mal die wirtschaftlichen Auswirkungen, sondern ich meine das, dass wir Generationen jetzt inzwischen schon einer Studentenschaft, die Schülerinnen und Schüler in der Schule, denen enthalten wir ja einen Teil des wirklichen Lebens vor. Und ich finde, da müssen wir schnellstmöglich raus.
Christian Höppner hier ist eindeutig für die Impfpflicht, aber sagen Sie, wir reden ja jetzt noch über die Impfpflicht ab 60. Mhm. Das ist ja ein Kompromiss der Ampel. Ist das auch der Kompromiss, den Sie als Ihre Grundlage gesehen hätten, oder würden Sie sagen, wir müssen eigentlich zu dem, was die Ampel mal wollte oder Teile der Ampel wollten, muss man ja sagen, ab 18?
Ja, also wenn Sie mich, das ist eine persönliche Meinung, kein Statement für den Kulturrat. Ich persönlich finde, wir sollten das ab 18 machen.
Herr Höppner, die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, die war heute Morgen noch in Brüssel bei der NATO, ist dann zurückgeflogen in Richtung Bundestag, weil die Abstimmung um die Impfpflicht so knapp sein wird. Wir warten noch auf das Ergebnis, die Debatte ist vorbei. Allein die Tatsache, dass jede Stimme zählt, die zeigt, dass es knapp ist, die zeigt aber auch, dass es spannend ist.
Ja, endlich einmal. Das finde ich wunderbar. Wir bräuchten viel mehr solche Debatten im Bundestag. Und das ist ja schon wirklich ein sehr starkes Zeichen, dass sie also von so einem wichtigen, jetzt auch aktuell so wichtigen Beratungspunkt zurückkommt in den Bundestag. Ja, und ich hoffe, dass das auch die Entscheidung, wie auch immer der Bundestag entscheidet, dass das dann wirklich mal sozusagen auch einen Ruhepunkt gibt in der öffentlichen Diskussion. Weil die emotionale Aufgewühltheit und die Zerrissenheit um dieses Thema, die endet ja nicht. Die ist sozusagen fortlaufend in unserer Gesellschaft. Das tut uns auf Dauer nicht gut, denn es ist kein Streit nur um der Sache willen, sondern es ist auch eine sehr emotionale Auseinandersetzung, wo viele andere Themen mittransportiert werden.
Wir wollen mal schauen, ob wir diesem Ruhepunkt tatsächlich ein Stück näher gekommen sind. Wir haben Volker Findhammer bei uns aus unserem Hauptstadtstudio, der ist im Bundestag und verfolgt die Abstimmung. Wir warten auf das Ergebnis, Herr Findhammer. Wissen Sie schon was?
Na, ich weiß im Moment nur, dass es eine Abstimmung gab über die Verfahrensweise, in welcher Reihenfolge jetzt abgestimmt werden soll. Die ist gerade zu Ende gegangen und das Ergebnis liegt noch nicht vor. Aber damit wird ja dann bestimmt, über welchen der vier vorliegenden Anträge überhaupt zuerst abgestimmt werden sollte. Dazu gab es noch mal eine eigene Geschäftsordnungsdebatte, weil man sich darüber nicht im Klaren war. Das normale Verfahren im Bundestag ist ja, dass über den weitestgehenden Antrag zuerst abgestimmt werden soll. Das ist dann der Antrag der Ü60, also der Impfbefürworter. Und alle anderen dann danach. Aber die Koalition wollte, dass genau in umgekehrter Reihenfolge abgestimmt wird bei der heutigen Sitzung, um eben da vielleicht auch dem eigenen Antrag eine größere Chance einzuräumen. Formal ist das möglich, denn wenn der Bundestag sich nicht einig ist, kann er auch darüber abstimmen. Aber das Ergebnis dieser Abstimmung liegt noch nicht vor. Und ansonsten haben wir heute Morgen natürlich erstmal eine hitzige Debatte über die anstehenden Fragen erleben können.
Wir warten also auf das Ergebnis der Abstimmung zur Abstimmung. Jetzt mussten Sie, Herr Höppner, da ein bisschen schmunzeln. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, das ist eine spannende Debatte, aber es ist auch eine wichtige Debatte. Das zeigt aber auch so ein bisschen, und Sie können gleich widersprechen, Herr Findhammer, wenn das falsch ist, dass es schon auch eine sehr parteipolitische Debatte am Ende ist.
Jein. Also ich finde, das gehört zum normalen Handwerkszeug im Bundestag dazu. Das zeigt aus meiner Sicht eher, wie knapp es offensichtlich von den Parteien eingeschätzt wird. Gerade aufgrund der Tatsache, dass ja auch innerhalb der Parteien es wirklich eine große Bandbreite an Positionen zu dem Thema gibt. Und deshalb, ich habe deshalb geschmunzelt, weil ich dachte, ja okay, wenn man in der Sache so unsicher ist, dann muss man erst nochmal auf Formalien gehen. Das hat aber auch natürlich einen taktischen Hintergrund. Insofern habe ich nur geschmunzelt, weil ich dachte, okay, das ist so wie, wir gründen nochmal einen Arbeitskreis, um nochmal was zu besprechen und so weiter. Aber jetzt, das wird sich ja klären.
Das wird sich klären, Herr Findhammer. Sie haben gerade schon gesagt, diese Debatte war auch emotional. Was ist denn aus Ihrer Sicht der Tenor, wenn wir mal nur auf die Ampel schauen, weil die hat ja keine eigene Mehrheit?
Die hat keine eigene Mehrheit. Trotzdem haben sich ja viele Mitglieder der Ampel-Fraktionen oder überhaupt dieser Gruppe des Ü60-Antrags in den vergangenen Tagen noch mal heftig Mühe gegeben, zu einem gemeinsamen Antrag zu kommen, der hier dann heute nach Hoffnung der Befürworter auch mehrheitsfähig sein soll. Und Karl Lauterbach hat das hier noch mal auf den Punkt gebracht.
Ich appelliere noch einmal an die Kolleginnen und Kollegen in der Union. Wir haben es in der Hand. An Ihnen wird viel heute hängen. Sie können, Herr Merz, Sie können der Verantwortung nicht ausweichen, indem Sie sagen, Sie sind gesprächsbereit. Die Gespräche haben über Monate stattgefunden. Heute ist der Tag der Entscheidung. Lassen Sie uns nicht im Stich oder stehen Sie wenigstens zu dieser Verantwortung. Wenn Sie die Impfpflicht nicht wollen, dann sagen Sie es.
Also heute der Tag der Verantwortung oder der Tag der Entscheidung. Und die spannende Frage ist ja tatsächlich, gelingt es einem Lager noch, eine entsprechende Mehrheit im Parlament auf seine Seite zu ziehen und zu erringen? Und da war sich der Gesundheitsminister ja zumindest hoffnungsvoll. Und Sie haben es ja schon erwähnt, dass Annalena Baerbock hier erscheinen sollte und vom Bundeskanzler Olaf Scholz direkt abgerufen wurde vom NATO-Treffen in Brüssel, ist ja auch ein Signal dafür, dass die Koalition schon um ihre eigenen Mehrheiten ringt oder zumindest, sage ich mal, die Befürworter einer Impfpflicht ab 60.
Ist denn abzusehen, was es für ein Abstimmungsergebnis geben wird, oder ist das noch völlig unklar?
Naja, es wird insofern dadurch schwierig, weil ja es gestern ein klares Schreiben seitens der Fraktionsspitze der Union gab, mit der Aufforderung an die 197 Abgeordneten der Union, nur dem Antrag der Christdemokraten zuzustimmen und alle anderen Anträge abzulehnen. Und das hätte ja dann erstmal nichts mehr mit einer fraktionsöffnenden, offenen Debatte und Entscheidung zu tun, die hier eigentlich angefordert wurde, also dem sich die Parlamentarier stellen sollten. Wenn sich die CDU-Abgeordneten geschlossen so verhalten sollten, dann wird es für die anderen Anträge schwierig. Allerdings gilt, es gewinnt am Ende der Antrag, der mit einfacher Mehrheit angenommen wird. Und einfacher Mehrheit heißt in diesem Fall, es müssen nicht 369 Abgeordnete sein, sondern beispielsweise die Enthaltungen werden nicht mitgerechnet. Es können durchaus also viel weniger Abgeordnete sein, die am Ende für einen bestimmten Antrag stimmen und dem zur Mehrheit verhelfen.
Herr Höppner, ist das potenziell eine Sternstunde der Demokratie? Wenn wir gerade hören, bei der Union heißt es schon, also wir stimmen auf jeden Fall nur für unseren Antrag ab. Die Ampel selbst ist sich auch nicht so ganz richtig einig, was man da nun machen soll.
Nee, das kriegt jetzt leider einen Schatten auf diese, das wusste ich gar nicht, dass es diese Schreiben gibt an die Fraktionsabgeordneten von der CDU, CSU. Finde ich schade, weil ich finde, das ist so eine Gewissensentscheidung, die da getroffen wird, weil natürlich greift man in das sehr massiv natürlich in das Recht eines jeden Einzelnen auf Selbstbestimmung ein, sodass ich, das finde ich, ja, finde ich sehr traurig, dass das so passiert ist. Schade.
Und ich kann jetzt an der Stelle noch ergänzen, dass wir zumindest das Ergebnis haben der Verfahrensweise und danach wird jetzt zumindest über die Impfpflicht ab 60 zuerst abgestimmt, also dem entscheidenden Antrag der Regierungskoalitionen, sofern sie dahinter standen. Man muss ja sagen, die Koalition hatte ja nie einen geschlossenen Antrag, weil es ja mit Wolfgang Kubicki und anderen aus der Fraktion auch eine klare Minderheit gab, die jegliche Impfpflicht ablehnt.
Nochmal kurz, um das aufzugreifen. Ist das jetzt gut für diesen Antrag oder schlecht?
Nein, die Koalition hatte eher auf was anderes gehofft. Sie wollte über ihren Antrag eher an letzter Stelle abstimmen lassen, um so vielleicht auch noch einige Abgeordnete der Union tatsächlich doch noch ins eigene Lager hinüberzuholen, auch wenn es diese Ansage von der Fraktionsspitze gab. Und da wird man jetzt sehen müssen, wie sich die Christdemokraten in dem Fall verhalten. Es spricht optisch jetzt einiges dafür, dass die Impfpflicht dadurch vielleicht eher zum Scheitern verurteilt ist.
Volker Findhammer ist für uns im Bundestag und beobachtet also die Abstimmung über die Impfpflicht. Das wird er den ganzen weiteren Tag wohl auch noch zu tun haben. Und bei uns bleibt Christian Höppner. Herr Höppner, lassen Sie uns über Kultur reden, und zwar über russische Kultur. Russische Künstlerinnen und Künstler, die haben es momentan schwer, ob sie nun zu Putin stehen oder nicht. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Melnik, der hat eine ganz klare Meinung dazu, ob sie auftreten sollen oder nicht.
Es ist eine Zumutung, wenn ein Botschafter eingeladen wird, um russische Werke und russische Solisten zu hören, solange dieser Krieg andauert. Das hat man hier nicht begriffen.
Das hat er bei Welt TV gesagt, schon letzte Woche. Aber die Kulturwelt muss sich ja jeden Tag dieses Krieges damit auseinandersetzen. Wie gehen wir mit dieser Kontroverse um? Melnik hat an anderer Stelle gesagt, er hätte keinen Bock darauf. Das finde ich aus der Sicht eines Ukrainers absolut verständlich. Dürfen wir Bock haben?
Ja, selbstverständlich. Also erstens finde ich, was Sie sagen, ist das vollkommen verständlich aus seiner Sicht. Und das finde ich gilt, wir sind auch nicht dazu da, das zu beurteilen, was er sagt. Das ist so ein Ausnahmezustand. Da finde ich, müssen wir ihm wirklich sehr, sehr viel zugestehen können. Aber für uns, finde ich, gilt natürlich, die Kultur soll ja auch das Verbindende, das Gemeinsame zeigen. Und ich finde es vollkommen falsch, was teilweise passiert, dass das Werke abgesetzt worden sind, dass Künstlerinnen und Künstler ausgeladen wurden. Natürlich gibt es eine rote Linie, die setzt für mich da ein, wo sich jemand zu dem Angriffskrieg, zu diesem barbarischen Verbrechen, die Putin da begeht, wozu er sich bekennt. Also das geht natürlich überhaupt gar nicht. Aber wir haben ja viele Grenzfälle. Gegerjew und also Gegerjew ist für mich auch schon kein Grenzfall mehr, aber andere russische Künstlerinnen und Künstler, die ausgeladen wurden. Und deshalb finde ich das dann nicht richtig. Insofern finde ich auch das Konzert, dass der Bundespräsident gemacht hat, finde ich von seiner Konzeption her, wie er es angelegt hat, auch richtig. Wobei ich, wie gesagt, die Botschafter ist alles zugestanden. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht in so eine Bekenntnis-Erwartungshaltung kommen. Das ist eine Atmosphäre, die ist nicht gut für unser gesellschaftliches Klima. Die entspricht auch nicht unserem Grundgesetz. Unser Grundgesetz spricht von der Freiheit der Kunst und der Wissenschaft. Und das ist ein hohes Verfassungsgut, steht ziemlich vorne an im Grundgesetz. Und das müssen wir, auch wenn es unbequem ist, auch wenn es wehtut, müssen wir verteidigen.
Sie haben gerade vom Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker gesprochen. Der ist entlassen worden, weil er sich auch einige Tage nach Kriegsbeginn nicht von Wladimir Putin und diesem Krieg distanziert hat. Es gibt aber eben auch andere Fälle, die haben Sie auch schon zitiert, wo einfach sozusagen pauschal gesagt wurde, wir wollen uns gerade an Russland nicht die Finger verbrennen. Muss man festhalten, auch für die Kulturwelt gilt, Differenzierung ist nicht immer leicht.
Genau, das ist super auf den Punkt gebracht. So ist es leider im Moment. Aber gerade wir wären ja dazu angehalten, wirklich zu differenzieren. Deshalb, es gibt auch keine Blaupause. Man kann nicht sagen, man muss jetzt so oder so handeln, sondern es ist bis auf diese rote Linie, die ich gerade erwähnt habe, ist es immer eine Einzelfallentscheidung. Aber wie gesagt, vor dem Hintergrund der Kunstfreiheit und auch natürlich vor der Idee, dass ja die russische Kultur eine unglaublich reichhaltige ist. Also, und die in der Kultur selber, im Kulturleben selber, gab es diese Abgrenzung nie. Außer in diktatorischen Systemen, da war es dann nicht möglich. Aber ansonsten ist die Kunst per se immer auf Interaktion sozusagen angelegt. Und diese starke Kraft, die Künste da haben können in unserer Gesellschaft, die dürfen wir nicht noch beschneiden, indem wir sagen, wir grenzen jetzt, also die, weil die gerade jetzt im Moment auf der bösen Seite der Macht stehen, sozusagen aus.
Lassen Sie mich mal die Neue Zürcher Zeitung von vor ein paar Tagen zitieren. Da geht es um, ich nenne es mal Überkompensation. Da steht drin, ich zitiere, die Branche begann sich selbst kritisch zu fragen, warum man nicht früher schon auf die lang bekannten fragwürdigen Positionen dieser Kulturbotschafter von Putins Gnaden reagiert und sie entsprechend mit Sanktionen belegt hat. Die Antwort fiel ernüchternd aus. Man hatte ihre künstlerischen Leistungen schlichtweg höher gewertet als moralische Fragen.
Ja, das ist ein sehr, sehr schwieriges Feld. Das haben wir ja auch, wenn wir in unsere Reihen bei Richard Wagner zum Beispiel, ist es ja auch immer wieder das Thema.
Der ist lange tot.
Ja, der ist lange tot, aber also ich finde es sehr schwierig zu sagen, wir fangen jetzt an, hier mit Moral zu argumentieren. Wie gesagt, es gibt diese roten Linien, aber die müssen sehr, sehr weit gesetzt sein.
Aber eine andere, eine Trepko, die war ja auch bis vor kurzem noch gern gesehen, weil sie hat die Opernhäuser gefüllt. Das ist ein internationaler Star gewesen. Mhm. Wie sie zu Putin steht, das war auch schon vor Kriegsbeginn bekannt.
Ja, das ist richtig. Aber diesen Vorwurf, den kann man natürlich insgesamt auch den politisch Handelnden machen. Aber auch insgesamt unserer Gesellschaft, wir haben einiges nicht sehen wollen. Und das Einzige, was ich wirklich hoch bedauere, ist, wir haben ja hochbezahlte Stäbe in den Ministerien, wir haben Experten noch und nöcher, es gibt Expertenrat in der Zivilgesellschaft wie in der Politik, dass diese Möglichkeiten, die daraus entstehen können, nicht genannt wurden. Also ich meine, Henry Kissinger hat schon vor über 30 Jahren auf das Ukraine-Thema Ukraine-Russland hingewiesen, mehrfach. Ja. Aber letztendlich, wir stehen jetzt so plötzlich da und huch, da ist was passiert, was ganz Furchtbares und wir wissen eigentlich nicht so recht, wie wir damit umgehen.
Könnte man jetzt sagen, nicht im Sinne des ukrainischen Botschafters, die Ukrainer werden noch sehr lange zu verarbeiten haben, was da mit ihrem Land passiert ist, aber dass wir irgendwann in der Zukunft vielleicht auch tatsächlich durch Kultur wieder ein Zeichen setzen können?
Ja,
im Sinne des Bundespräsidenten?
Ja, und zwar ab sofort. Nicht irgendwann nur in der Zukunft, sondern jetzt, also zum Beispiel vom Deutschen Musikrat, das Bundesjugendorchester, hat als Partnerorchester das ukrainische Jugendorchester. Wir müssen es sehr konkret machen. Also nicht nur über Bekenntnisse, die sind auch wichtig, und reden und so Haltung zeigen, sondern tatsächlich über das aktive Tun. Und das dürfen wir da, wo es sowieso schon existiert, nicht abbrechen lassen und müssen es aber auch in Zukunft auch recht haben. Das betrifft natürlich auch die Zivilgesellschaft. Also ich meine, auch die Kommunikation des Deutschen Musikrates mit dem Russischen Musikrat läuft im Moment auf einer absoluten schmalen Spur, weil natürlich auch dort im Lande eine Repression herrscht, dass die sich ja gar nicht richtig äußern können. Also das sind Aspekte in der Zusammenarbeit, die lassen sich immer bildhaft sehr schön darstellen. Wir müssen es weitermachen, aber es ist auch schwierig.
Aber die Kommunikation läuft tatsächlich. Auf welcher Ebene läuft die gerade?
Die läuft nur auf der Ebene von Gesprächen, was die beiden Musikräte anbetrifft.
Mhm. Ja. Und diese Gespräche sind aber sozusagen, die müssen sich schon auch sozusagen wie sage ich das, die müssen so formuliert werden, dass niemand in Bedrängnis kommt?
Genau, das ist leider so. Das ist tatsächlich, also nicht unsererseits, aber natürlich können wir vom russischen Musikrat jetzt nicht das erwarten, was wir vermuten, was dort gedacht wird.
Was erwarten die von Ihnen? Erwarten die Solidarität, Loyalität, Unterstützung? Einfach nur, dass jemand da ist?
Ich glaube, es geht im Moment nur um Zuhören. Es ist tatsächlich, also die wollen keine Ratschläge haben. Das wäre auch vermessen. Wir können von hier aus denen keine Ratschläge geben. Aber es geht einfach darum, diesen schmalen Kommunikationsrat nicht ganz abreißen zu lassen.
Der Generalsekretär des Deutschen Musikrats ist heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur, hat ganz praktisch gerade darüber geredet, wie das ist, mit der russischen Kunstwelt weiterzuarbeiten in der mittlerweile 7. Woche des russischen Krieges in der Ukraine. An diesem Mittag ist Christian Höppner bei uns, der Generalsekretär des Deutschen Musikrats und Präsident des Deutschen Kulturrats ist er auch noch. Herr Höppner, haben Sie Leute in Ihrem Umfeld, die darüber nachdenken, ukrainische Geflüchtete aufzunehmen?
Ja, im Freundeskreis gibt es nicht nur das Nachdenken, sondern auch das Tun. Mhm. Und ich kriege in der Rückspiegelung immer wieder, dass das emotional unglaublich bereichernd ist, aber natürlich auch viele praktische Schwierigkeiten mitbringt. Die haben sich durchaus vorher informiert, unsere Freunde, was da auf sie zukommen könnte. Das ist schon sehr umfänglich und ich merke es immer wieder daran, dass dann auch zwischendurch in unserem Chat sozusagen, in unserer Chatgruppe, dann auch Hilfsanfragen, könnt ihr mal Transport machen hier und nach da. Also es sind ganz, ganz praktische Probleme, die da aufkommen. Aber im Grundsatz sind sozusagen alle Seiten glücklich damit.
Mhm. Also das Glück überwiegt sozusagen die Frage der Langfristigkeit, vielleicht auch die Frage, inwieweit man eigentlich unterstützt wird. Ich frage, weil Bund und Länder heute Nachmittag sich treffen, um darüber zu reden, wie denn die Verteilung von Flüchtlingen und wie die Finanzierung der Kosten weiter geregelt werden können.
Ja, also ich glaube, es ist wirklich ein Dreischritt. Wir brauchen A, diese Willkommenskultur nach wie vor. Das ist wichtig zu zeigen. Wir sehen, und da ist eine Riesenbereitschaft, privat wie in der Zivilgesellschaft. Dann brauchen wir eben aber auch konkret die Maßnahmen, die vor Ort wirken. Die brauchen wir jetzt. Deshalb hoffe ich sehr, dass nun diese Runde, die ja bis zum 7. April, glaube ich, dann einen Lösungsvorschlag vorlegen soll oder eine Arbeitsgruppe von der MPK, von der Ministerpräsidentenkonferenz, dass das wirklich dann auch mal klar wird. Ich meine, im Moment sind einige Länder wie Berlin zum Beispiel überproportional dort beteiligt. Ich finde es gut. Ich finde es gut, was Berlin da macht. Aber das geht nicht so, dass wir das nicht in den Ausgleich mit den anderen Ländern kriegen.
Das hier sagt der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen heute, Henrik Wüst.
Wir als Länder sind sozusagen in den Finanzfragen gegenüber dem Bund ja die Anwälte der Kommunen und deswegen verhandeln wir auch so ernsthaft miteinander, um die Kommunen in die Lage zu versetzen, dauerhaft gut zu helfen. Wir haben es hier mit hohen Aufwendungen zu tun. Es kommen viele Kinder, da geht es um Kita, da geht es um Schule, da geht es um Integration, da geht es auch um psychosoziale Hilfe. All das, man muss es so sagen, es klingt banal, aber es ist so, kostet eben auch viel Geld, gerade bei den Kommunen. Und da muss jetzt der Bund mit in die Verantwortung.
Das kostet viel Geld, das kostet auch viel Nerven. Das haben Sie gerade schon angesprochen. Da braucht man auch eine gewisse Bereitschaft durchzuhalten, jenseits des ersten Impulses, zu sagen, ich helfe. Die Frage ist, Herr Höppner, haben Sie das Gefühl, dass wir als Gesellschaft in der Lage sind, das auch länger durchzuhalten?
Auf jeden Fall. Ich meine, wir sind die viertstärkste Industrienation, wenn man es nur rein volkswirtschaftlich betrachtet. Und zumindest bin ich im Moment vielleicht noch auch dem etwas naiven Hoffnung unterlegen, dass ich denke, dass auch die emotionale Bereitschaft hier zu helfen, angesichts dieses barbarischen Ereignisses, dass die emotionale Bereitschaft auch trägt über längere Zeit hinaus. Und es kommt natürlich ganz entscheidend darauf an, welche Weichen wir jetzt stellen. Ich unterrichte ja selber Cello an der Universität der Künste. Und ich sehe, wie auch da dieses Thema sozusagen in alle möglichen Facetten reinrieselt. Ob man Übungsräume, wie man die bereitstellen kann, ob es unter Umständen Gasthörerschaft gibt, damit auch, da kommen ja hochqualifizierte Menschen auch zu uns, dass die eine Chance haben, wenn ein Instrumentalist nicht sein Instrument spielen kann, weil er es vielleicht zurücklassen musste, weil es zerstört ist oder weil er eben auch hier keine Möglichkeit hat, eine Anregung zu bekommen, Unterricht zu bekommen. Dann gibt es einen Strömungsabriss in diesen Biografien und das müssen wir versuchen zu verhindern. Einfach weil alle Seiten dabei nur gewinnen können. Das, ja.
Haben Sie in Ihrer Funktion beim Musikrat, Generalsekretär oder beim Deutschen Kulturrat da auch Möglichkeiten mitzuhelfen?
Ja, aber wie Henrik Wüst das gerade schon gesagt hat, die Kommunalebene ist sozusagen die entscheidende Ebene vor Ort. Aber natürlich tun wir das in der Information, was alles möglich ist. Sowohl im Kulturrat als auch im Musikrat haben wir auch auf unserer Homepage entsprechende Anlaufstellen, also Informationen, die fortlaufend aktualisiert werden. werden. Wir arbeiten im Musikrat mit den Landesmusikräten sehr eng zusammen, die wiederum natürlich auch ihre Verbindung zur Kommunalebene haben. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten, wo sich ukrainische Musikerinnen und Musiker zum Beispiel hinwenden können und um Hilfe bitten können.
Christian Höppner ist heute Mittag hier bei uns. Wir haben gerade gesprochen über die Situation von geflüchteten Menschen in Deutschland. Wir haben zu Beginn unserer Stunde, Herr Höppner, auch über die Impfpflicht gesprochen. Und gerade erreicht uns die Nachricht aus dem Bundestag, dass der Antrag für die Impfpflicht über 60 gescheitert ist. Hm. Was ist Ihre Reaktion?
Schade.
Schade. Der Entwurf für die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht in Deutschland ist im Bundestag gescheitert. Der Vorschlag für eine Pflicht zunächst ab 60 Jahre, den haben 378 Abgeordnete abgelehnt. Dafür haben 296 Abgeordnete gestimmt. 9 Abgeordnete haben sich enthalten. Bei uns ist Christian Höppner vom Deutschen Kulturrat. Herr Höppner, wir hatten eingangs darüber geredet, dass Annalena Baerbock ja extra vom NATO-Treffen in Brüssel nun nach Berlin zurückgekommen ist, um mit abzustimmen. Das hat offensichtlich nicht entscheidend geholfen für diesen gemeinsamen Antrag, auf den sich Mitglieder der Ampelkoalition noch hatten einigen können. In Brüssel, da geht es darum, der Ukraine mehr Waffen zu liefern. Lassen Sie uns darüber sprechen. Wie viel Waffen sollte die NATO liefern? Wo ist für Sie die Grenze?
Mit der Frage bin ich wirklich überfordert, muss ich gestehen.
Das ist eine ehrliche Antwort.
Ja, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich finde nur das Kommunikationsverhalten dazu seitens der Bundesregierung entwicklungsfähig, um es mal vornehm auszudrücken.
Können Sie das erläutern?
Ja, ich meine, dass so eine Frage, was geliefert wurde, wie und dieses Hin und Her zwischen dem Botschafter, ukrainischen Botschafter und der Bundesverteidigungsministerin, das zeigt so ein bisschen das Dilemma, dass die Kommunikation offensichtlich nicht wirklich funktioniert. Auf den Ebene, wo es hingehört bei so einem Konflikt, nämlich auf die diplomatische Ebene, auf die Ebene der beteiligten Institutionen. Und das haben wir ja nicht nur in dem Fall so. Ich meine, das war schon bei der Vorgängerbundesregierung ein Manko und es ist aber offensichtlich im digitalen Zeitalter wichtiger denn je, wo sich auch Kommunikationswege verschieben, wo über Twitter, Karl Lauterbach hat seine Entscheidung nachts, die Revision noch über Twitter bekannt gegeben, da ist ein Tempo drauf, da muss man anders auch da professionell mit umgehen und dieses Kommunikationsthema treibt mich deshalb so um, weil es ja unsere Gesellschaft auch mehr und mehr auseinandertreibt. Und wenn Sie jetzt die Bundesregierung anschauen, also ich nehme persönlich wahr, das ist keine Stellungnahme für die Institution, ist das Claudia Roth, Annalena Baerbock, Robert Habeck und auch Hubertus Heil aus meiner Sicht ziemlich vorbildlich kommunizieren. Und bei Frau Lamprecht zum Beispiel, aber auch beim Bundeskanzler sehe ich da doch erhebliche Defizite. Und unsere Gesellschaft braucht das. Sie braucht bessere sozusagen Haltepunkte auch für eine Orientierung.
Wobei natürlich gerade beim Thema Waffen, das ist ja das Argument unter anderem auch von Olaf Scholz, wir wollen nicht so wenig wie möglich öffentlich kommunizieren, um auch Waffentransporte zu schützen. Jetzt sagt aber zum Beispiel Andriy Melnyk, der ukrainische Botschafter, wir wollen gerne oder uns interessiert gar nicht so sehr, dass Dinge geheim gehalten werden. Wir wollen einfach nur, dass die Waffen kommen. Und da reden wir ja auch über eine Form von Rhetorik, die sich ja immer weiter verschärft. Auch die Forderungen, die öffentlich gestellt werden an die Bundesrepublik. Gerade der ukrainische Botschafter Melnyk steht dafür ja auch immer öfter in der Kritik. Finden Sie die Kritik nachvollziehbar?
Ich habe vorhin schon gesagt, ich finde nicht, dass es uns ansteht, den zu kritisieren. Weil so eine schreckliche Situation, ich finde, da darf man, da muss man sehr vorsichtig sein mit der Kritik. Aber ich bin natürlich dafür, dass wir in unserer Kommunikation, und wir haben ja eine besondere Verantwortung angesichts unserer Geschichte und auch angesichts der Tatsache, dass bis vor kurzem für unsere Gesellschaft die Waffenlieferung in diesem Ausmaß unvorstellbar war. Deshalb finde ich es schon richtig, da sozusagen sehr dämpfend in der Kommunikation runterzugehen. Aber die Verlagerung auf die professionelle Ebene, die findet offensichtlich zu wenig statt.
Bei uns ist nach wie vor Christian Höppner, der Generalsekretär des Deutschen Musikrats. Herr Höppner, wir haben in unserer Stunde auch über die Rolle der Kultur gesprochen, um Integration zu leisten für Flüchtlinge, für Geflüchtete aus der Ukraine. Und gleich gibt es bei uns im Deutschlandfunk Kultur eine Reportage über einen früheren Erfurter Kinosaal, der jetzt umfunktioniert worden ist. Da arbeitet jetzt eine Willkommensagentur für Kriegsflüchtlinge. Also das zeigt ja auch tatsächlich, es gibt Schnittmengen.
Großartig. Ja, es ist sowieso, aus dieser Krise wird nochmal deutlich, wie vielfältig unser Land aufgestellt ist und wo überall Orte kultureller Begegnung möglich sind.
Danke, dass Sie heute bei uns waren, Christian Höppner, auch Präsident des Deutschen Kulturrats.
Gerne, Herr Rümelow.